Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen bei einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Zu Beginn habe ich diesmal für euch zwei, Tom und Finn, eine kleine Quizfrage mitgebracht. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, welche Teams, ich sage euch, es sind drei Stück, hatten noch nie in der kompletten NFL-Geschichte einen First Overall Pick?
Ach du Scheiße. Drei Stück, die noch nie einen First Overall Pick hatten.
Genau.
Boah. Finn, weißt du einen?
Ja, warte, lass mich überlegen.
Nicht nachgucken. Boah, was ist das für eine Frage?
Will ich doch nie kommen.
Was ist das für eine Frage?
Habe ich in der Schule auch nie gemacht.
Oh mein Gott, oh.
Packers?
Hätte ich auch gesagt, wahrscheinlich die Packers.
Okay, sagt die Packers.
Ja. Wobei ich das natürlich nicht weiß, weil Packers History ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Gebiet.
Steelers, sage ich.
Steelers hatte ich auch direkt im Kopf. Packers, Steelers hatte ich auch direkt im Kopf, Film. Sehr gut. Oh Mann, und?
Locker irgendeins noch, wo man das gar nicht erwartet jetzt.
Ja.
Aber hatten die Vikings schon mal einen First Overall Pick? Weiß ich gar nicht.
Bestimmt.
Ich glaube tatsächlich gar nicht. Ich sag Vikings.
Vikings?
Ja.
Okay,
aber ich bin mir sicher.
Packers, Vikings und Steelers. Soll ich das einloggen?
Ja.
Von mir aus kannst du das
machen. Mit dieser Antwort seid ihr leider komplett falsch.
Ja, Alter. Das war klar.
Es sind die Ravens, die Seahawks und, Trommelwirbel, die Denver Broncos.
Ach du Kacke. Ja, die...
Dann jetzt die Anschlussfrage. Was denkt ihr, wie viele First Overall Picks, sagt mir einfach eine Zahl, hatten eure Teams?
Ja, also mehr als...
Es ist schon länger her, das muss man dazu sagen. Es ist deutlich länger her.
Ja, klar, ich wollte gerade sagen, hätte ich auch bei mir gesagt, höchstens ein. Oder was ist höchstens ein?
Seid ihr beide knapp vorbei? Es sind nämlich jeweils zwei.
Ach, Mann,
die Green Bay Packers hatten 1957 und 1959 jeweils den First Overall Pick und die Minnesota Vikings 1961, weil sie dort in die Liga eingetreten sind und ihn deswegen geschenkt bekommen haben, und 1968. So, dritte und letzte Frage dazu. Was denkt ihr, wer hatte die meisten? Es sind zwei Teams und die haben jeweils sieben Stück.
Oh, die Cleveland Browns können weit vorne mit dabei sein, würde ich sagen.
Ja, Cleveland hört sich gut an, aber
sieben Stück.
Ich sag,
es sind zwei Teams, hast du gesagt, richtig?
Genau, zwei mit sieben Picks.
Mhm.
Ich sag die Giants.
Oh jo, guter Guess. Giants ist gut. Die Giants, was ist denn mit Buffalo?
Also wollt ihr New York und Buffalo einloggen?
Nee, Buffalo weiß ich nicht. Ich glaube, Cleveland war gar nicht so verkehrt.
Lass mal Cleveland und die Giants nehmen.
Wobei, okay. Cleveland, seit wann sind die in der Liga? Weiß ich
nicht. Noch nicht so mega lange.
Seit den 90ern.
Ja. Also so viele nicht. Haben die nicht. Niemals dann.
Die Lions. Die waren immer scheiße.
Die waren wirklich immer scheiße.
Es sind tatsächlich die Indianapolis Colts und die Los Angeles Rams.
Alter, was ist... Das ist auch wirklich ganz unnützes Wissen, muss man sagen.
Das kann schon gar nicht sein, weil die Rams nie einen First-Round-Pick haben.
Es ist sehr unnützes Wissen und es ist auch Fun-Fact-Wissen und ich muss auch sagen, dass ich es nicht wusste. Liebe Zuhörer, ihr wisst es jetzt und könnt auf euren nächsten NFL-Partys könnt ihr damit angeben. Aber warum ich auch überhaupt diese ganzen Fragen gestellt habe, ist, weil sich dieser ganze Podcast größtenteils heute um das Thema Draft drehen wird. Was wir da genau vorhaben, dazu kommen wir noch später. Anfangen wollen wir aber mit einer Sache, die, man kann schon sagen, unmittelbar passiert ist, nachdem wir den letzten Podcast abgedreht hatten. Und zwar, ich fasse das nochmal die Ereignisse zusammen. Wir waren fertig mit unserem Podcast und dann kam auf einmal die Nachricht raus, die Chiefs geben Superstar Wide Receiver Tyreek Hill die Erlaubnis, nach einem Trade-Partner zu suchen. Wenig später kam dann raus, die Jets und die Dolphins sind wohl geeignete Kandidaten. Ein paar Stunden später war dann, okay, Tyreek Hill wird zu den Dolphins getradet für einen First, einen Second und einen Viertrunden-Pick in diesem Jahr und einen Viert- und einen Sechstrunden-Pick im nächsten Jahr. Und auch wenige Minuten später kam raus, er unterschreibt direkt einen neuen Vertrag über 4 Jahre, 120 Millionen, casht damit 30 Millionen pro Jahr und ist damit der noch vor Devonta Adams der bestbezahlte Receiver der Liga. Eure Einschätzung bitte.
Finn, fang gerne an, bitte.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass das sehr überraschend kam, glaube ich. Oder sehr, sehr plötzlich alles auf einmal, die ganzen Geschehnisse. Das ganze Szenario von, er könnte eventuell getradet werden, bis er wurde getradet, das hat ja im Endeffekt 2 Stunden gedauert, glaube ich. Und das ist ja dann doch meistens der Fall, dass irgendwie berichtet wird, dass der und der unzufrieden ist oder getradet werden will und dann hört man da ein, 2 Tage später nochmal was von. Aber dass es jetzt alles so fix gegangen ist, ist erstmal sehr überraschend, glaube ich. Du hast jetzt noch nicht gesagt, was der gekostet hat für den Trade-Preis. Und zwar ein First-Round-Pick dieses Jahr, ein Second-Round-Pick dieses Jahr, ein Fourth-Round-Pick dieses Jahr und ein Fourth-Round-Pick 2023 und ein Sixth-Round-Pick 2023. Ist erstmal sehr viel, muss man sagen. Ich glaube, bei Devonta Adams wollte ich schon sagen. Bei Tyreek Hill muss man einen Vergleich zu Devonta Adams halt früher oder später ziehen, was den Trade betrifft, weil der ja auch jetzt dann eher ein paar Tage vorher stattgefunden hat. Aber bevor ich jetzt hier zu viel erzähle und mich hier ein bisschen ins Nichts rede, lasse ich Tom erstmal reden und dann kann ich ja gleich nochmal was dazu sagen.
Ja, also ich beleuchte dann erstmal die drei Seiten, würde ich sagen. Ich glaube, Tyreek Hill als erste Person ist sehr, sehr glücklich darüber, weil der war, hat man direkt gesehen auf Social Media, war der Feuer und Flamme dafür. Ich meine, ja, Geld spricht Bände, sagt man, ne? Dann für die Chiefs, natürlich verliert man damit einen Big-Time-Player, wirklich einen Unterschiedsspieler. Ich denke, Patrick Mahomes war darüber auch nicht so glücklich. Gerade fürs Receiving Core, die Chiefs haben immer viele, viele Optionen gebraucht. Und ich meine, da fällt jetzt halt eigentlich die größte mit weg, ne? Gerade bei den Receivern. Und als Miami Dolphins, ich finde, dass man Tyreek Hill hier sehr, sehr viel Geld bezahlt. Also man muss ja wirklich sagen, der Receiver-Markt wird dieses Jahr absolut revolutioniert. Das haben zum einen Devonta Adams und Christian Kirk gemacht. Und jetzt legt einfach Tyreek Hill sowas von einem drauf. Und ich weiß nicht, also natürlich haben die Dolphins eine gute Offseason, eine gute Free Agency, aber ich weiß nicht, ob man damit glücklich wird. Ich finde, Tua Tagovailoa, ist das der Quarterback, der die Fenster trifft für Tyreek Hill? Ist das der Quarterback, der die Receiver so gut anwerfen kann? Ich meine, die gehen ja jetzt wirklich schon sehr, sehr drauf, bald Contender, oder die wollen ja bestimmt Contender sein. Die wollen ja in die Playoffs kommen. Ich meine, die waren die letzten Jahre knapp dran immer. Also ich weiß nicht, ob mit Tua Tagovailoa das wirklich so klappen kann. Deswegen.
Zumindest hat Tua jetzt keine Ausreden mehr. Ne? Die haben jetzt
Ja.
mit Tyreek Hill und Jalen Waddle und Devontae Parker, wenn der bleibt, sehr gute Receiver.
Mike
Die
Gesicki.
haben jetzt mit Teron Armstead auf Left Tackle einen Elite Tackle, sodass auch die O-Line nicht mehr Probleme bereiten sollte. Gesicki hast du gerade schon gesagt. Also Tua, der muss jetzt liefern und wenn es der nicht ist, dann wird es halt eng. Auf der anderen Seite musst du halt sagen, dass mit deren neuen Head Coach, der von den 49ers gekommen ist, man jetzt so ein bisschen die Befürchtung haben kann, oder was heißt die Befürchtung? Es liegt sehr nahe, die Vermutung, dass das jetzt so eine 49ers-Offense wird, wo eben Tua so ein bisschen den Part übernehmen muss, den Garoppolo bei den 49ers übernommen hat. Halt so ein klassischer Game Manager, der eben dazu da ist, das Spiel nicht zu verkacken, um es mal so auszudrücken. Und da wirst du jetzt dann eben gucken müssen, ob Tua in der Lage dazu ist und was dann da letztendlich bei den Dolphins draus wird.
Ich finde, es ist für Tua eigentlich eine gute Situation, wenn er nur in Anführungsstrichen der Game Manager sein muss und gar nicht mehr machen muss, weil grundsätzlich ist die Rolle des Game Managers für einen Quarterback immer einfacher, als wenn er die 30-Yard-Bomben auspacken muss regelmäßig, um das Spiel zu retten. Ich habe mir bei Miami einfach aufgeschrieben, drei Worte, und das ist immer das gleiche Wort, das ist einfach Speed, Speed, Speed. Wenn man sich jetzt mal anguckt, die Offense mit Waddle, mit Edmonds, mit Mostert und Hill. Ich denke mal, wir können uns da auf eine unfassbar explosive Offense freuen. die auch sehr unausrechenbar ist, weil bei den 49ers hast du ja mit Deebo Samuel diesen einen Spieler, der so die Gadget-Waffe ist. Hier hast du mit Waddle und Hill jetzt zwei Receiver, die das beide können, theoretisch. Also für Miami absoluter Win. Für Hill hattet ihr schon gesagt, absoluter Win. Man hat ja auch gehört, dass der Devonta Adams Trade dafür ausschlaggebend gewesen ist mit seinem 28-Millionen-Vertrag, dass die beiden Seiten eigentlich schon auf einem sehr guten Weg waren, sich zu einigen. Und als diese Summen dann auf einmal aufgerufen wurden, war dann so vom Lager Hill so: Naja, wir wollen schon ein bisschen mehr. Und dann waren die Chiefs so: Ah, das wollen wir dir nicht zahlen. Und dann war es so: Ja, gut, dann trennen wir uns hier. Und für die Chiefs ist es aber, finde ich, eine riesige Schwächung, nicht nur eine kleine, sondern eine riesige. Und wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, da hatte ich das gesagt, dass Juju hier nur die Nummer 2 sein muss jetzt, weil er hat ja noch Hill und da kann er super funktionieren. Und jetzt ist Juju einfach wieder deine Nummer 1, auch wenn du noch einen Rookie draftest, wird Juju einfach mit seiner Erfahrung wahrscheinlich der Nummer 1 Receiver sein, weil das Gendling ist keine Nummer 1. Also beim besten Willen ist das kein Nummer 1 Receiver. Und das konnte Juju bei den Steelers schon nicht gut oder er hat da nicht geglänzt in der Rolle. Und ich befürchte, dass es hier wieder so sein muss. Was heißt befürchte? Ich sitze hier schweigend als Broncos-Fan mehr oder weniger und genieße das natürlich. Aber ist halt schon krass, wie man so eine massive Schwächung nur für ein paar Millionen mehr hinnehmen kann oder will. Aber ich bin auch nicht im Head Office der Chiefs. Ich weiß nicht, was da
Aber
abgelaufen ist bei den Gesprächen. Deswegen kann ich da auch, glaube ich, kein Urteil komplett
da
final
muss man
fällen zum.
vielleicht aber auch dazu sagen, dass das halt auch dann schwierig wird bei den Chiefs. Also, die haben ja jetzt schon wieder versucht, ein paar Verträge nach hinten zu schieben. Und wenn dann in 2, 3 oder in 1, 2 Jahren der 50 Millionen im Jahr Vertrag von Mahomes reinkickt und die ganzen Verträge, die nach hinten geschoben wurden von Kelce, von Joe Tooney, wurde jetzt wieder verschoben nach hinten. Und wenn du dann noch Tyreek Hill 30 Millionen im Jahr bezahlst, dann wird es halt auch irgendwann eng, ne? Also man kann jetzt viel darüber diskutieren, ob der Cap ein Mythos ist, um es mal so zu formulieren. Da wird ja auch viel drüber diskutiert in den letzten Jahren. Aber ich glaube, an irgendeinem Punkt wird es dann doch eng, wenn du halt den ganzen Spielern so viel Geld bezahlen musst und du nicht alles weiter nach hinten schieben kannst. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen als Franchise, ob man das eben mitgehen will. Und da kann ich dann die Chiefs in dem Fall schon verstehen, dass man eben nicht Tyreek Hill dann auch noch 30 Millionen im Jahr bezahlen wollen würde, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das eben eine enorme Schwächung ist, was ihr gerade schon gesagt habt.
Ja, aber ich sag mal, die Chiefs sind ja jetzt trotzdem immer noch aggressiv auf dem Receiver-Markt. Man kriegt das ja ständig mit. So ein interessiert seine DK Metcalf, sind dafür bereit, wieder Picks abzugeben oder Spieler abzugeben. Also, ich glaube nicht, dass da schon alles getan ist. Und der Draft kommt ja
Aber ich
auch.
glaube nicht, dass sie jetzt in so ein Elite-Receiver-Regal greifen, der dann auch 30 Millionen im Jahr so will, sondern vielleicht so zweites Tier
Ja, das
für 15 bis 20 Millionen in die
kann
Richtung.
ja gut sein. Der ist ja auch immer noch auf seinem Rookie-Vertrag.
Ja, das ist, denke ich mal, auch das, warum diese DK-Gerüchte sich so hartnäckig halten, weil er halt wirklich auf dem Rookie-Vertrag ist und billig zu haben ist und du erstmal 2, 3 Jahre immer noch deine Ruhe
Genau.
hast. Aber zum Thema mit dem ganz kurz noch ein Kommentar von meinerseits, ob der Cap eine Illusion ist. Ich finde gerade bei den Dallas Cowboys sieht man gerade, dass er es eben nicht ist. Wo die das auch jahrelang gemacht haben, diesen Zirkus von wir schieben hin und her und hin und her. Und in dieser Offseason bricht das Team einfach mal komplett auseinander. Also ich finde, da sieht man es schon. Ich denke mal, wir haben jetzt alles Wichtige zu Tyreek Hill von unserer Seite aus gesagt. Deswegen würde ich zum nächsten Punkt übergehen. Und das ist eine News, die gestern gedroppt ist und die, denke ich mal, jeden in der NFL-Fanbase gefreut hat. Und zwar die Regel der Verlängerung, der Overtime, wird angepasst. Nochmal kurz für Leute, die noch nicht so da drin sind oder es nicht mitbekommen haben, erstmal die alte Regel, die steht seit Jahren in der Kritik, weil es war so, wenn das erste Team, das mit der Offense auf den Platz kam, einen Touchdown gemacht hat, war das wie früher das Golden Goal beim Fußball. Das Spiel war sofort vorbei, ohne dass das andere Team auch überhaupt den Ball hatte, ganz prägnant. Ist da vielleicht aus der letzten Saison das Divisional Game zwischen den Chiefs und den Bills, was ja ein absolutes Shootout war und wo Josh Allen am Ende zuschauen musste, ja förmlich, wie Patrick Mahomes einfach seine Defense filetiert und keine Chance bekommt mehr, an den Ball zu kommen oder selber aktiv zu werden. Und genau deswegen stand diese Regel seit Jahren schon in der Kritik. Jetzt hat die NFL reagiert, zumindest in den Playoffs. Das ist jetzt so das offizielle Statement gewesen. Nochmal kurz der Abriss, was jetzt genau geändert wurde. Beide Teams dürfen definitiv einmal den Ball haben, egal wie die erste Mannschaft scored oder auch nicht scored. Überbietet die zweite Mannschaft die erste, dann ist klar, dann ist vorbei. Schafft es die verteidigende Mannschaft im ersten Drive einen Safety zu erzielen, sprich, dass sie danach den Ballbesitz bekommen würden, oder einen Pick 6, ist das Spiel ebenfalls sofort vorbei. Oder wenn die zweite Mannschaft nicht gleich ziehen kann, sollten wir an den Punkt kommen, dass zum Beispiel beide einen Touchdown machen oder ein Field Goal, dann entscheidet der nächste Score. Und ich werfe jetzt einfach einen Gedanken für euch beide mit rein, gerade mit diesem letzten Punkt, mit dem letzten Score. Hat der Cointoss dann nicht immer noch zu viel Macht?
Meiner Meinung nach immer noch zu viel Macht, aber schon deutlich weniger Macht als vorher. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Meiner Meinung nach ist es trotzdem zu wenig, das nur für die Playoffs umzustellen. Also entweder man geht in der Regular Season meinetwegen direkt auf Unentschieden, aber da sind die Amis ja ein bisschen, die, ja, Unentschieden finden die natürlich nicht so toll, ne? Sieht man ja im Basketball, im Baseball, da spielen die Innings bis 23 Innings oder so, haben sie früher zumindest gemacht, jetzt wird die Regel auch mal angepasst. Meiner Meinung nach ist das aber trotzdem ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und ich glaube auch, dass in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen wird, dass es Richtung Regular Season auch kommt und vielleicht auch noch eine ganz andere Regel. Ich weiß nicht, so wie halt früher, dass man an der, keine Ahnung, 20 oder 30 startet und das dann wie ein Elferschießen macht. Ja, ich finde, genau, wie im College, genau. Genau darauf wollte ich hinaus. Ja, wäre halt für mich viel interessanter, wenn die College-Regeln kommen würden. Das wäre für mich noch ein bisschen interessanter, sag ich mal. Aber trotzdem, richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Ja, also ich habe jetzt auch, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass das ein guter Schritt ist, dass zumindest beide Teams eine Possession haben. Wurde auch Zeit, aber das ist halt die Frage, ob das schon genug ist, weil der Auslöser dafür, die Regel zu ändern, war jetzt letztlich das Chiefs-Bills-Game aus dem letzten Jahr. Und man muss halt damit rechnen, dass die Bills auch gescored hätten. Und dann wäre es halt im Endeffekt nichts anderes gewesen, als wie es dann jetzt im Moment war, dass eben dann der nächste Score gewinnt. Und ja, ob das dann genug ist an Regelanpassungen, weiß ich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das in 2 Jahren wieder diskutiert wird, weil eben die neue Regeländerung dann im Endeffekt nicht so viel gebracht hat. Aber ich habe auch jetzt schon viele Vorschläge gelesen, was man irgendwie ändern kann. Und irgendwie gibt es so, finde ich, bei jedem Vorschlag seine Vor- und Nachteile. Irgendwie gibt es nichts, wo man hundertprozentig sagen kann, das ist es. Von daher, ja, wird es zeigen in Zukunft, was da eventuell noch passiert und was dann der beste Weg ist.
Ja, ich bin da voll bei euch. Ich finde auch, dass der Cointoss zwar abgeschwächt wurde, aber immer noch für mich persönlich zu viel Macht hat. Auch das, warum es nur in den Playoffs gemacht wird, kann ich auch noch nicht verstehen. Und ich bin absoluter Fan von diesem College-Modell mit, wir machen eine Art Elferschießen von der 30-Yard-Line. Ich sehe natürlich den Punkt, dass dann die Spiele deutlich länger werden würden und würde dann vielleicht sagen, meine Idee wäre jetzt zum Beispiel gewesen, dass wir diese abgeänderte Regel in der regulären Saison machen und dieses College-Modell in den Playoffs, weil in den Playoffs ist, glaube ich, jeder von uns bereit, sich auch ein Spiel anzugucken, was dann bis in die 70er-Scores reingeht, wenn dann die Chiefs und die Bills sich da betteln und es geht um einen Einzug in die nächste Runde. Aber wenn das jetzt Jacksonville gegen New York Jets in der regulären Saison ist, ist, denke ich mal, keiner von uns bereit, da bis 70 mit dran zu bleiben. Und wenn sie dann ihr Unentschieden nicht haben wollen, fair enough, dann macht doch einfach das Modell, was ihr in den Playoffs gemacht habt, da und macht die in den Playoffs, gibt uns doch bitte dieses wirklich richtig coole, spannende, wirklich Elferschießen-Style. Ich finde auch wirklich, bei Fußballspielen Elferschießen ist was so Spannendes und ich glaube, das hätten wir hier auch. Ich habe selber schon mal in der GFL, in der German Football League, in einem Halbfinale so eine Art von Overtime erlebt. Es war eins bis heute der besten Football-Erlebnisse, die ich je hatte. Und von daher auch jeder Fan des College-Footballs wird es kennen. Und lieben oder hassen, je nachdem, wie sein Team da abgeschnitten hat. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich eine Aufwertung des Sports, finde ich.
Sehe ich absolut genauso.
Ja.
Perfekt, dann kommen wir jetzt zu unserem großen Teil der Folge, nämlich unseren Draft-Previews, die wir jetzt aufgestückelt auf die nächsten Wochen. Einiges haben wir da mit euch vor. Heute werden wir starten mit einer gemeinsamen Konsens-Top-10-Liste der unserer Meinung nach besten Talente auf der offensiven Seite des Balles. Aber ich würde gerne erstmal nochmal kurz für die Neuen unter euch, die hier zuhören, und ich weiß, dass ein paar zuhören, Einfach mal kurz in ein, zwei Sätzen erklären, was der Draft ist. Und zwar ist es in den USA nicht so wie bei uns, dass man in die Jugendabteilung eines Vereins reingeht, vielleicht ins Nachwuchsleistungszentrum beim Fußball und dort hochgezogen wird in der Vereinskultur, sondern die haben ihre Schulkultur. Du gehst, spielst auf der Highschool, wenn du da gut bist, kriegst du Angebote auf dem College und wenn du da gut bist, kannst du dich für den Draft anmelden. Der Draft ist ein System, das entwickelt wurde, um die Liga fairer zu machen und was auch wirklich funktioniert. Das sieht man immer wieder, wenn man sich anguckt, wie die Playoff-Teams dann doch wechseln über die Jahre. Und zwar wird am Ende des Jahres die Tabelle der Liga, wir haben ja eine geschlossene Liga ohne Auf- und Abstieg, wird genommen, einmal gedreht und das Team, was am schlechtesten war in der letzten Saison, in dem Fall sind es die Jacksonville Jaguars, hat den ersten Pick und kann aus diesem ganzen Talentepool an Supertalenten aus dem College sich das Talent raussuchen, wo sie meinen, das ist unserer Meinung nach der beste Spieler, der uns am besten weiterhilft. Und der Draft wird immer richtig zelebriert von der NFL, das sind 3 Tage, am ersten Tag nur die erste Runde. Wo dann auch richtig ist, richtig um die große Kohle geht, um die Millionen. Tag 2 mit Runde 2 und 3 auch noch wirklich vom Geld her relevant und von den Spielern. Tag 3 dann alle Runden von 4 bis 7, wo es dann mehr um die Backup-Rollen geht oder ob du überhaupt gedraftet wirst. Aber wenn man wirklich Hardcore-Fan von dem Team ist, ist auch das für einen super interessant. Und im Vorfeld des Draftes macht man auch immer sich, als wenn man wirklich da gut drin ist, gerne mal den Spaß und macht einen Mock-Draft. Mock steht so ein bisschen für My Own Creation, also dass man sich selber überlegt, wenn ich jetzt GM von dem Team wäre, was würde ich machen? Das haben wir zu späterer Zeit in diesem Podcast auch noch mit euch vor, einen gemeinsamen Mock Draft zu machen. Aber heute, wie gesagt, unsere Konsens Top 10 der offensiven Draft Picks. Und erstmal starte ich mit den paar Honorable Mentions. Also ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörer. Jeder von uns hat eine Liste gemacht. Wo die mit Punkten bemessen waren. Also der erste Platz hat 10 Punkte bekommen, bis runter zum letzten, zum 10. Platz, der nur noch einen Punkt bekommen hat. Daraus haben wir die Punkte dann addiert und eine gemeinsame Liste erstellt. Wenn Spieler punktgleich gegangen waren, sind wir danach gegangen, welcher Spieler wie oft nominiert wurde. Also wenn ein Spieler in der einen nur einmal vorkam, ein anderer aber in zwei Listen, war der dann vor dem, der nur einmal vorkam. Und da sind natürlich ein paar Spieler, in dem Fall 4 Stück rausgefallen, die ich jetzt einfach nur nochmal namentlich mit der Position nennen möchte, dass ihr die Namen schon mal gehört habt. Und das sind Wide Receiver George Pickens, Quarterback Sam Howell, Quarterback Kenny Pickett und Offensive Guard bzw. Interior Offensive Lineman Zion Johnson. So, ich denke mal, wir haben jetzt alles gut erklärt und können starten. Unsere Nummer 10, unsere gemeinsame Nummer 10 ist Offensive Tackle Trevor Penning von Northern Iowa. Da ich den gar nicht auf meiner Liste hatte, ihr beide aber schon, ihr habt das Wort.
Fang gerne an.
Ich soll anfangen? Ja,
Komm.
kann ich machen. Also mir ist er früher schon aufgefallen, aber jetzt beim Combine erstmal richtig. Hat einen super Combine hingelegt. Ist eine richtige Maschine und für mich einer der besten Runblocker. Ist groß, breit, für seine Breite und seine Größe auch noch relativ schnell. Ein bisschen Probleme sehe ich bei ihm. Er ist ein bisschen behäbig, sage ich mal. Er kommt schnell quasi aus den Beinen und geht hoch. Aber an sich trotzdem ein super Prospect und für Teams, die einen O-Liner brauchen, der gut gegen den Run-Block ist, also kann man auf jeden Fall ohne Bedenken in der ersten Runde draften. Auf jeden Fall.
Ja, guter Runblocker ist vielleicht noch ein bisschen milder ausgedrückt.
Ich würde
PFF
sagen,
benotet ja.
der Zweitbeste, würde ich sagen, im Draft.
PFF benotet ja immer so Spieler. Aus der NFL kennen sicherlich viele PFF und die haben auch im College ihre Noten, die sie verteilen. Und für Trevor Penning haben die eine 99,9 Grade im Run-Blocking gegeben und das ist die beste Note, die jemals gegeben wird. Ich glaube, das lässt schon darauf hindeuten, dass eben Trevor Penning ein Elite-Run-Blocker sein wird in der NFL oder sein kann, sag ich mal. Du hast eben schon angesprochen, er ist sehr groß, er ist über 2 Meter, hat dadurch halt enorme Power. Gerade auch, wie gesagt, im Run-Blocking kann er seine Leute durch die Gegend schieben. Was man bei ihm vielleicht so ein bisschen sagen muss, ist, dass er eben bei Northern Iowa gespielt hat und da ist eben die Konkurrenz jetzt nicht so groß, wie es eben bei den Power 5 Schools im College der Fall ist. Wie bei anderen beispielsweise, auf die wir gleich aber auch noch zu sprechen kommen, gerade was Offensive Tackles anbetrifft. Da ist halt so ein bisschen im Hinterkopf immer, dass gegen bessere Konkurrenz vielleicht so ein bisschen man nicht weiß, wie er da performt. Gegen die Schwächeren hat er eben sehr dominiert, Was aber jetzt nicht zwingend heißen muss, dass er eben nicht trotzdem ein sehr gutes Prospect auch in der NFL sein kann. Und ja, im Pass-Blocking hat er sicherlich noch ein bisschen aufzuholen, aber das kann man sicherlich auch trainieren in der NFL.
Ja, ich muss auch sagen, sein Breakout-Jahr laut PFF, Finn, du hattest PFF ja schon erwähnt, man muss das vielleicht zu den Noten nochmal kurz sagen, sie vergeben Noten von 1 bis 100. Das unterstreicht nochmal, wie krass diese 99,9 ist in dem Fall, weil das ist ja perfekt, muss man wirklich sagen, besser geht's nicht. Sein Breakout-Jahr hat er 2021 mit einer PFF insgesamt Durchschnittsnote von 91,1 auf alle seine Spiele. Er, ihr habt es schon gesagt, er ist super stark, er deckt einen großen Bereich ab, das ist der sogenannte Frame. Den Begriff werdet ihr wahrscheinlich noch öfter hören, wenn wir heute auf Offensive Linemen zu sprechen kommen. Er ist flexibel, kann auch auf Guard spielen, hat auch auf Guard gespielt am College. Seine Explosivität ist in Ordnung, Tom, du hattest das schon gesagt, der braucht man, ist manchmal zu behäbig. Und er muss auch an seiner Balance und seiner Fußarbeit noch arbeiten. Also er ist längst kein perfektes Prospect, aber hat genug Tools, die es rechtfertigen, ihn in Runde 1 zu nehmen. Und wenn man ihn dann ein bisschen weiter an ihm arbeiten kann, dann hat man über die nächsten Jahre auf Right oder Left Tackle auf jeden Fall eine stabile Bank, die den Quarterback beschützen wird. Gut, machen wir mal weiter mit der Nummer 9 auf dieser Liste. Und das ist der erste Wide Receiver. Und das ist Wide Receiver Jameson Williams von Alabama. Der ist tatsächlich nur auf dieser Liste, weil Finn den relativ hoch hatte. Deswegen möchte ich auch bitte erstmal von Finn hören, warum ist er in deiner Top 10?
Also erstmal hat es mich gewundert, dass ihr den gar nicht drin hattet.
Es gibt nur einen Grund, warum, ehrlich gesagt.
Ja, und das ich finde, da kommen wir gleich auch noch zu, den gewichte ich aber nicht so hoch wie ihr dann wahrscheinlich. Also ich habe mir die letzten Tage sehr viel Wide Receiver Tape angeguckt und Jameson Williams ist mein Nummer 1 Receiver, kann ich an der Stelle sagen. Du hast eben bei Tyreek Hill schon Speed genannt, beziehungsweise bei Miami, und dasselbe steht in dem Fall auch bei mir, bei meinen Notizen zu Jameson Williams. Das ist eben ein geisteskranker Sprinter, hat unglaubliches Tempo, und was man dazu sagen muss, vielleicht, dass sie in meinen Augen sehr effortless aus. Das heißt, man hat eben nicht das Gefühl, dass er irgendwie groß angestrengt ist beim Laufen, und du hast irgendwie jederzeit das Gefühl, er könnte noch einen Gang dazulegen. Er wird eben sicherlich im Worst Case, sag ich mal, ein sehr guter Deep Threat Receiver in der NFL, was eben aber auch einen enormen Wert hat. Gerade in der heutigen NFL, wenn du eben einen Receiver hast, der das Feld nach hinten eben sehr weit öffnen kann und dadurch sich die gegnerische Defense eben auch darauf einstellen muss, wodurch dann wiederum auch Räume frei werden. Ja, ihr habt gerade schon angesprochen, worauf ihr wahrscheinlich hinaus wollt, und das ist seine Kreuzbandverletzung, die er im letzten Spiel im College erlitten hat, ein Kreuzbandriss. Und das ist eben auch der Konzern, den viele in der NFL-Welt zu ihm haben. Wie gesagt, ich gewichte das nicht so hoch, weil ich glaube, dass die Kreuzbandverletzungen heutzutage wieder gut verheilen können. Und sicherlich wird er in seinem Rookie-Jahr die ein paar Wochen verpassen. Aber du draftest Jameson Williams eben nicht, um in seinem Rookie-Jahr eine enorme Produktion zu haben, sondern für die nächsten potenziell 10 Jahre. Von daher glaube ich, dass Jameson Williams sehr hohes Potenzial hat. Und daher ist er auch mein Nummer 1 Receiver.
Ja, ich versehe alles, was du gesagt hast. Ich finde aber, dass man bei Tape gucken, und ich erwische mich selber oft dabei, bei Receivern dazu neigt, Recency Bias zu betreiben, in dem Moment, wenn sie einfach schnell sind und explosive Plays haben und dann die negativen Punkte gar nicht mehr so betrachtet. Das erwische ich mich selber oft genug bei. Ich finde, er ist maximal okay in seinem Route Running. Nicht gut, nicht überragend, maximal okay. Genauso sieht es mit seinen Ballskills aus, und ich finde, er ist, wenn er den Ball dann hat, auch wenig elusive. Er ist halt wirklich einfach schnell, damit kommt er halt. Und wenn man ihm das wegnehmen kann, dann sehe ich ihn halt auch stark limitiert. Weil er ist auch nicht, wir kommen später noch zu einem richtigen Arnold Schwarzenegger-Monster auf Receiver. Und die Körperlichkeit hat er einfach nicht. Und das sieht man, dass diese fehlende Körperlichkeit sieht man, dass seine Grade gegen Zone Coverage, wo er halt mehr Freiräume hat, einfach, dass er keinen direkt vor sich hat, deutlich besser ist als die gegen Man. Und deswegen sehe ich ihn halt limitiert auf der Rolle des Deep Threats, was halt nicht so heißen soll, dass er kein gutes Deep Threat werden kann. Und er ist definitiv ein First-Round-Pick, aber ich sehe ihn nicht in meiner Top 10, einfach weil er mir persönlich zu limitiert ist in dem Punkt. Und die ACL-Verletzung kann sich halt auf diesen Punkt gerade sehr extrem auswirken, auf dieses Deep Threat und diesen Speed. Deswegen fällt die bei mir so hart ins Gewicht und dadurch fällt er bei mir aus der Top 10 tatsächlich raus.
Dazu muss ich sagen, bei mir ist er nicht in der Top 10, alleine wegen der ACL. Also die Kreuzbandverletzung im National Championship Game ist, ist einfach scheiße, muss man ehrlich sagen. Der hätte wirklich vielleicht der erste Receiver sein können, der vom Board geht, weil viele das ähnlich sehen wie Finn. Kann deine Punkte aber voll verstehen, Tim. Ich muss ehrlich sagen, der ist bei mir Receiver Nummer 4. Könnte aber auch wirklich und die Verletzung Nummer 1 sein, das ist mein einziger Concern. Ich finde trotzdem, dass er noch wirklich ein Allrounder ist. Also, natürlich hat er Speed, natürlich ist das sein Trademark, aber trotzdem ist er noch ein Allrounder, ist in den anderen Sachen ja nicht wirklich richtig schlecht. Der ist einfach solide in den anderen Sachen, bis gut und dieser Speed, der macht ihn einfach aus, das muss man sagen. Und.
Ja, also ich wollte auch nochmal gerade sagen, Tim, das hörte sich bei dir so an, als könnte nichts außer laufen.
Ja, so.
Und das sehe ich halt auch nicht so. Also sicherlich ist sein Speed halt seine enorme Qualität und alles andere muss eben dann auch nicht Elite sein bei dem Speed, den er hat.
Ja, und guck, wenn
Und
man sich mal die Stats anguckt, das sind 15 Touchdowns letztes Jahr, ne? Das ist also, die kommen ja nicht von ungefähr, die sind ja nicht alle nur wegen Speed.
wo ich dir recht gebe, ist, dass du halt eben wissen musst, wie du ihn einsetzt und dass du ihn jetzt nicht als Receiver einsetzt, der die ganze Zeit die Slant-Routen läuft, das wird nicht funktionieren und das wird auch dann seine Qualitäten eben ein bisschen verbrauchen. Da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber ich glaube, wenn du eben ihn richtig einsetzt, dass er eben dann auch in ein paar Jahren einer der besten Receiver der Liga sein kann.
Ich habe halt noch die Sorge bei ihm, dass wenn er in eine Offense kommt, wo es schon ein bis zwei gute Receiver gibt, dass er dann abtaucht. Einfach wenn man sich seine Durchschnittsnoten anguckt über die letzten 3 Jahre und Alabama hatte, das in seinem ersten Jahr hatte er so Kandidaten wie einen Jerry Jeudy vor sich. In seinem zweiten Jahr hatte er einen Devontae Smith vor sich und da hatte er überhaupt keine guten Durchschnittsnoten bei PFF auf seine Spiele. Und jetzt ist das letzte Jahr, wo er auf einmal der Nummer 1 Receiver war, war er auf einmal gut, auch einfach weil die Leute hinter ihm nicht so gut waren und er dementsprechend bedient wurde. Und ich sehe dann halt einfach wirklich die Gefahr, dass er da abtaucht. Ich klinge wahrscheinlich negativer auf ihm, als es ist, einfach weil ihr auch sehr, sehr positiv auf ihm seid. Und das ist ja überhaupt nicht wertungsfrei, aber ihr habt sehr viel Positives. Und einer muss ja auch mal das Negative bei ihm nennen, weil wenn wir nur Positives hätten, wäre er bei uns hier auf 1
Ja.
und wir bräuchten uns gar nicht unterhalten. Bester Spieler im Draft. Deswegen klinge ich wahrscheinlich negativer, als ich eigentlich bin. Und ich meinte mit okay auch gar nicht, dass es schlecht ist. Vielleicht ist solide, was du gesagt hast, wirklich das bessere Wort. Ich wollte damit einfach sagen, dass es das einzige Überragende an ihm der Speed ist und alles andere ist in Ordnung. Wenn er von der ACL zurückkommt, kann das ein richtig guter Receiver werden, aber ich sehe halt Stand jetzt, ich sehe ihn auf der 11 oder 12 in meiner Liste, aber halt nicht auf der 10. Das ist eigentlich so mein
Von den
Take dazu.
offensiven Leuten jetzt. Generell.
Genau, bei den Offensiven. Machen wir mal weiter mit der 8. Da würde ich diesmal tatsächlich gerne anfangen und das ist Malik Willis, Quarterback aus Liberty. Den hatten Finn und ich in unserer Liste. Tom hatte ihn gar nicht, meine
Nee, hatte
ich.
ich nicht.
Weil Tom tatsächlich Sam Howell höher sieht. Was ja völlig legitim ist. Malik Willis. Ich finde, er kommt über seine herausragende Mobilität in seinem Spiel. Er hat einen guten Arm. Aber jetzt kommen die ganzen Negativsachen. Er hat kein gutes Decision-Making. Er hat eine unfassbar schlechte Pocket-Präsenz teilweise. Was sieht man vor allem, wenn er Druck bekommt? Unter Druck ist sein Leistungsabfall enorm. Fast die Hälfte seiner PFF-Note insgesamt als Quarterback büßt er ein, wenn er under pressure ist. Er hat aber auch richtig gute Spieler gehabt mit PFF-Scores nah an der 100 dran. Deswegen finde ich, er ist so ein klares Projekt. Er braucht ein Team, was diesen Spark in ihm sieht, dass er dieses Potenzial hat aufblitzen lassen. Und ich finde, von allen Quarterbacks in der Klasse ist er der das höchste Upside mitbringt, aber auch leider einen sehr hohen Floor. Also ich finde, der kann auch sehr
Sehr
tief
niedrigen
fallen.
Floor.
Sehr niedrigen Floor, ja genau, danke. Und es kann halt einfach sein, es ist definitiv kein Day-One-Starter, Wenn man es schafft, aus ihm diesen mobilen Quarterback zu machen, so eine Light-Version vielleicht von einem Lamar Jackson. Wenn man sowas schafft mit ihm, der vielleicht noch ein bisschen besser passt, dann kann er funktionieren und dann kann er auch ein solider bis okayer, vielleicht sogar mit einem richtigen System, mit dem richtigen Coaching, ein guter NFL-Quarterback werden. Überragend wird er nie werden. Aber wenn irgendein Team sagt, ich denke jetzt zum Beispiel, auch wenn ich glaube, dass er nicht so viel tief fallen wird, an die Saints, an die Steelers, die eigentlich ihren Starting Quarterback haben für dieses Jahr und die sagen, wir wollen ihn entwickeln und gucken, was er wird. Da würde er, denke ich mal, gut reinpassen. Ich befürchte aber, dass er vorher von einem Team genommen wird, wo so ein bisschen die Verzweiflung ein bisschen größer ist, weil er, wie gesagt, das höchste Upside von allen Prospects mitbringt.
Möchtest du erst deine Negativpunkte auflisten, Tom, oder soll ich noch ein bisschen was sagen?
Ich kann gerne weitermachen. Also ich habe ja auch positive Sachen. Die hat Tim aber schon genannt. Ich habe geschrieben, der Arm ist Feuer. Er ist mobil. Also und ich habe auch aufgeschrieben, er ist der einzige Quarterback aus diesem Draft, dem ich in 5 Jahren irgendwie zutraue, ein Starter zu sein. Es liegt aber wirklich nur daran, dass erstmal sind die anderen, auch wenn ich Sam Howell höher sehe, Willis ist der einzige, der wirklich das Potenzial dazu hat, in 5 Jahren noch ein Starter zu sein. Aber er ist in allen anderen Sachen, außer dem Arm und der Mobilität, wirklich unter Durchschnitt im Moment. Also es kann natürlich noch viel besser werden. Aber er hat ungenaue Pässe dabei und wirklich, wenn er unter Druck steht, das ist einfach, da sind Sachen bei, da macht er wirklich Blödsinn. Wirklich, deswegen kann er nicht in meiner Top 10 von den Offensive-Leuten dieses Jahr sein. Das geht nicht. Und ja, also ich habe den in meinem Mock-Draft, den ihr gerne auschecken könnt bei uns, habe ich den zu den Steelers gemockt. Weil ich glaube einfach, weil das ist dieser totale Gegensatz zu dem, was Big Ben früher war. Die hatten ewig keinen mobilen, oder die haben keinen mobilen Quarterback gehabt, jetzt kriegen sie einfach Malik Willis. Was wäre das denn mal für ein Gegensatz? Das wär schon ganz witzig. Und jetzt darfst du gerne weitermachen, Finn. Sag mal, warum du den so gut findest.
Ja, also so gut ist vielleicht auch ein bisschen
Ist
übertrieben
auf Platz
formuliert.
6 in deiner Liste, Finn. Das musst du jetzt auch mal begründen, bitte.
Ja, Platz 6 auf meiner Liste, das liegt aber daran, dass er halt Quarterback ist und Quarterback Positional Value eben höher anzusiedeln ist als alles andere. Wie ihr habt schon einige Punkte genannt. Also, wenn du mich zum jetzigen Zeitpunkt fragst, wer der bessere Quarterback ist, dann würde ich Malik Willis auch nicht auf 1 sehen. Aber das Potenzial, ihr habt es eben schon angesprochen, ist eben größer bei ihm, wie ich glaube. Ihr habt schon gesagt, einen Arm. Ich finde, man muss sagen, dass er Elite ist, was seine Arm Strength angeht. Also was er für Power im Arm hat und was er für tiefe Brote werfen kann. Das ist wirklich bemerkenswert. Seine Genauigkeit ist eben der Punkt, wo er noch dran arbeiten muss. Und Decision-Making, du hast es eben auch schon angesprochen, da gilt es sicherlich auch noch dran zu arbeiten. Ihr habt eben gerade den Druck angesprochen. Was ich dazu sagen muss, ist, dass seine O-Line natürlich auch eine absolute Vollkatastrophe war. Also ich habe mir ein bisschen Off-Stream angeguckt und ich glaube, bei mehr als 50% aller Snaps hat es 2 Sekunden gedauert, bis ihm schon die ersten Defensive Line-Spieler im Gesicht standen. Und dann sah er eben nicht immer gut aus, aber das war eben sehr krass, wie schlecht seine Offensive Line war und wie früh er schon immer unter Druck stand. Ja, also ich sehe in ihm auch eben, wenn dann das größte Potenzial. Ich glaube, dass Lamar Jackson vielleicht jetzt nicht zwingend der beste Vergleich ist, was Malik Willis betrifft, weil Lamar ja nochmal ein anderes Kaliber ist, auch was den Run angeht, glaube ich.
Ja.
Ich würde eher vielleicht in Richtung Deshaun Watson gehen, was seinen Spielertyp quasi angeht. Aber wie gesagt, es kann sein, dass man in 2 Jahren von ihm redet als Bust, weil er sich eben nicht weiterentwickelt, wenn er sitzt. Es kann aber eben auch sein, dass er in 3 Jahren ein Top 10 Quarterback ist, weil er eben seine Schwachstellen so ein bisschen in den Griff bekommt und verbessert. Und ja, er ist eben ein Quarterback und Positional Value von einem Quarterback ist eben der Punkt, wo ich sage, das hat ihn in meiner Liste auf 6 schießen lassen.
Ja, wobei man.
Ich würde den Vergleich mit Deshaun Watson sportlich, ja, menschlich möchte ich bitte nochmal an der Stelle sagen, absolut nicht. Wenn man den Clip gesehen hat in Indianapolis mit dem Obdachlosen, wo er ihm dann noch Klamotten aus seinem Koffer gegeben hat, also Willis jetzt, da finde ich, ich werde es nicht müde, in diesem Podcast zu sagen, was für ein schlechter Mensch in meinen Augen Deshaun Watson ist. Und ich finde auch sportlich, den Vergleich kann man machen, aber ich finde, wenn, kriegst du maximal einen Deshaun Watson auf Wish bestellt.
Lamar Jackson auch. Ich finde, dass man die beiden oder die drei in einem Atemzug
Ja.
nennt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, das ist eine Frechheit
Zu
gegenüber den anderen
viel.
beiden.
Ja, zum jetzigen
Zu
Zeitpunkt auf keinen
viel.
Fall, aber
Ja.
was das Potenzial eben angeht.
Ja.
Also insgesamt bei dieser Quarterback-Klasse habe ich so ganz krasse Flashbacks an die Mayfield-Watson-Rosen-Klasse.
Yo.
Und ich finde, da ist aber trotzdem immer noch so, dass nicht das beste Prospect, das Beste wäre ja sportlich, dass er jetzt der Beste ist, sondern das vielversprechendste, würde ich sagen. Ich denke mal, darauf kann man sich einigen. Von all denen, wenn ich wirklich auf lange Sicht gucke, und Teams gucken ja nicht nur auf diese Saison, außer du bist Carolina und stehst mit dem Rücken zur Wand als Trainer. Aber die meisten Teams gucken ja gerade auch die General Managers in 2, 3 Jahre, und da würde ich Malik Willis dann trotzdem den Punkt geben, dass ich da am liebsten, wenn du mir alle hinstellst, Pickett, Willis, Howell, wie sie alle heißen, Ridder, und sagst, du musst einen nehmen und mit dem musst du in 5 Jahren immer noch spielen, würde ich wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen mit Willis gehen, einfach wegen dem Potenzial, was da ist, was ich bei anderen nicht sehe. Und dabei geht es mir nicht mehr um die kleinen Pitsche-Patsche-Händchen von Pickett, muss ich ehrlich sagen. Aber gehen wir doch mal zu einem Spieler weiter, unserer Nummer 7, wo wir, denke ich mal, uns weniger jetzt streiten werden oder diskutieren werden, weil wir den alle drin hatten und weil wir, glaube ich, alle so einen leichten Crush auf ihn haben.
Ich hatte nicht drin.
Und das ist Tyler Linderbaum, Center aus Iowa.
Junge, Finn, wenn du die nicht drin hast, selber schuld, ehrlich. Ist das eine
Nee,
Maschine?
das liegt. Vielleicht kann ich da ein, zwei Sachen vorher zu sagen. Das hat einen Grund. Und zwar ist das ein anders heißt Center. Und ich habe da eine Abneigung gegenüber, weil die Vikings vor 2 Jahren auch einen gedraftet haben und das ist in eine Hose gegangen. Und deswegen will ich ihn nicht haben und deswegen habe ich eine Abneigung gegenüber ihm und das ist, was ich
Ist
sage.
selber schuld,
Aber
ohne Scheiß.
Finn, bei Bradbury stand bei PFF nicht, das ist unser bestes Center-Prospect seit unserem Start 2014. Und genau das hat PFF in
Genau.
seine Seiten mit reingeschrieben. So, und die haben, was weiß ich, wie viele Center in der Zeit analysiert. Und 2012, wir sprechen von 8 Jahren, und in diesen 8 Jahren ist er das beste
Ja.
Prospect. Und deswegen finde ich, kann man gar nicht um ihn herumgehen. Er hat eine großartige Balance und Explosivität. Du kannst ihn überall in der inneren Line einsetzen, auch als Guard. Er hat eine solide Stärke. Sein Frame ist vielleicht etwas klein, aber das ist eigentlich normal für Interior Offensive Linemen, weil die ja noch Leute neben sich haben und gar nicht so das breite Feld abdecken müssen. Und wie gesagt, er hat 2 Saisons in Folge einen Score von über 90 bekommen. Das habe ich ganz selten gesehen bei der Analyse der Offensive Prospects, dass es 2 Saisons gab mit über 90. Also ich finde Linderbaum, klar, Center hat nicht den Positional Value, aber ich persönlich finde Linderbaum ist wert, fast schon. Ich denke da zum Beispiel an ein Team aus dem Big Apple mit blau-roten Vereinsfarben, den vielleicht sogar schon in der Top 10 zu nehmen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen Bold Prediction. Aber ich würde die Giants dafür nicht judgen, sage ich ehrlich, wie es ist.
Ich finde, das ist halt für ein Center ein bisschen hoch nach Positional Value, aber man muss, also Linderbaum ist unglaublich. Ich habe noch nie einen Center wie den gesehen, muss ich ehrlich sagen. Beim Tape gucken, ich saß hier und habe mich beim Grinsen erwischt, das war unglaublich, wie der die Leute vor sich hergeschoben hat und rumgeschubst hat. Also, das ist ein heftiges Blocking. Also, ich attestiere dir mir jetzt mal, irgendwann kann der auf jeden Fall der beste Center der NFL sein. Und wie er sich lösen kann. Und dann quasi noch als Blocker fungiert für die Running Backs bei irgendwelchen Screenpässen oder so. Das ist wirklich unglaublich geil. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal die Tapes von angucken. Das ist schon wirklich, wirklich schön bei dem.
Ich finde halt, er ist für so ein Team wie die Eagles wäre eigentlich das perfekte Fit. Das ist so mein Traumszenario, weil du kriegst einfach Impact sofort deinen Jason Kelce-Ersatz, der ja auch einer der besten Center der Liga war, wenn nicht zwischendurch auch mal der Beste für ein paar Saisons. Und der kann sofort starten und der kann sofort die Rolle weiter übernehmen. Du hast definitiv keinen Qualitätsverlust in dem Moment. Aber dazu kommen wir ja dann, wenn wir unseren gemeinsamen Mock-Draft machen und auch auf den Mock-Drafts, die ihr, Tom hat es vorhin schon angekündigt, auch auf unserer Seite sehen könnt. Checkt dazu gerne mal den Link aus, den wir hier in die Beschreibung packen für die Folge. Da könnt ihr dann auch lesen, wen Tom so zu wem gemockt hat. Ein Spieler, den er definitiv gemockt hat, ist unsere Nummer 6. Und das ist Chris Olave, Wide Receiver. Und ich muss es als Fan jetzt auf die Art und Weise sagen, von der Ohio State Universität.
Ich lasse euch den Vortritt.
Soll ich anfangen, Fan? Ich mach mal.
Ja, mach.
Ist eigentlich ähnlich wie Williams. Ist ein Deep Threat. Ist ein Speedster. Hat gute Hände. Hat eine 4,9%ige Drop Rate. Also, wenn man mal ehrlich ist, das ist gar nichts. Das ist schon sehr gut. Und der ist halt ohne Ball, wie er sich separieren kann von den Verteidigern, halt richtig krass. Aber wenn man sagen muss, wenn er den Ball dann hat, dann kann er noch ein bisschen zulegen. Ich sag mal, macht wenig Yards auf der Catch danach und hat auch wenig On-Ball-Moves. Aber generell, ich sag mal, vom Spielertyp wie Williams habe ich aber wegen der Kreuzbandverletzung anstatt Williams halt ein bisschen höher. Ich habe den in meinem Mock auch zu den Packers gemobbt, um das mal hier vorwegzunehmen, weil die ein klares Need haben auf...
Wunschdenken.
Ja, ich wollte gerade sagen, Wunschdenken. Klares Wunschdenken, habe ich auch mit reingeschrieben. Olave wäre aber ein super Fit für die Packers, das sehe ich ganz ehrlich. Also, der gefällt mir schon sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. So, Finn, mach gerne weiter.
Ich mach... Mach du gerne, Finn.
Ja, also ich finde den Vergleich mit James Williams, ja, weiß ich nicht.
Vom Spielertyp?
Also beide... Was?
Vom Spielertypen her schon.
Na, weiß ich nicht. Also, Olave hat sicherlich auch enormes Speed. Aber ich finde eben nicht, dass er der Deep Threat Receiver ist, wie James Williams es ist oder sein kann. Ich glaube, dass Olave ein viel, viel besseres Route Running hat als
ja, James Williams. Ja, safe, safe.
Und dadurch separieren die sich in meinen Augen schon so zum gewissen Teil. ich finde, dass Olave einen sehr gutes Gefühl dafür hat, wie er Räume anzulaufen hat, speziell wenn der Quarterback scrammelt. Das ist mir sehr oft aufgefallen, dass eben CJ Stroud, der Quarterback von den Buckeyes, wenn er eben gescrammelt ist, dann hat Chris Olave eben sehr oft den offenen Weg gefunden und wusste, wo er sich eben positionieren muss. Ich habe so ein bisschen irgendwie Stefon Diggs Flashbacks bekommen, als ich mir ihn angeguckt habe, muss ich sagen. Er ist sehr oft die Anspielstation eben bei Play-Action-Passes gewesen bei Ohio State, was eben Stefon Diggs in Minnesota auch zu Genüge gemacht hat. Er hat eben sehr gute Hände. Was er vielleicht noch so ein bisschen, wo er noch so ein bisschen an sich arbeiten muss, ist eben die Physis. Da hat er sicherlich noch Luft nach oben. Aber das ist nichts, wo er noch dran arbeiten kann in der NFL, wo er dann eben auch hauptberuflich dafür bezahlt wird, um an sich zu arbeiten. Aber ich glaube, ich habe ihn als mein Nummer 2 Receiver sogar. Und ich glaube, dass er in der NFL sehr gut funktionieren kann. Und bin sehr gespannt, wo er am Ende landet und was dann mit ihm passiert.
Ich habe langsam das Gefühl, Finn outete sich hier bald als heimlicher Crimson Tide-Fan von Alabama. Ich musste mich natürlich enorm zurücknehmen. Ich habe es schon angedeutet, ich bin auf College-Football-Level Fan der Buckeyes. Dadurch betrachte ich natürlich die Buckeyes-Spieler nochmal mit so einem ganz besonderen Recency-Bias, dass ich sie einfach gerne gut ranken möchte. Ich finde aber, bei Olave muss man wirklich sagen, er hat einen guten Speed, er hat ein sehr gutes Route-Running. Er ist auch wenig elusive und körperlich, finde ich, aber dafür hat er gute Ball-Skills. Also ich finde, man kann zusammenhängend sagen, der trägt deine Offense nicht als Receiver Nummer 1, aber er ist eine sehr gute Nummer 2 neben einem soliden oder bis guten Nummer 1 Receiver. Ich habe hier zum Beispiel die New Orleans Saints bei mir im Kopf klingeln, sollte Michael Thomas zurückkommen. Und er kann dann die Nummer 2 entweder outside oder auch im Slot übernehmen. Ich finde, da sehe ich ihn sehr gut drin. Genau. Und ich finde, die Rolle kann er einnehmen. Und ich persönlich habe ihn vor Jameson Williams, nicht weil er ein Ohio State-Spieler ist, sondern einfach, weil ich finde, dass er weniger limitiert ist. Ich habe es ja schon angedeutet. Du kannst ihn in den Slot packen, du kannst ihn outside packen, du kannst mit ihm kurze Routen laufen, du kannst mit ihm lange Routen laufen. Und ich finde, er ist nicht nur dieses, er hat nicht diesen einen Prototype, den Jameson Williams zwar perfekt ausspielt, aber ich finde, mir persönlich ist es immer wichtiger, dass Receiver vielseitig sind. Aber so unterschiedlich sind halt die Ansätze. Manche Menschen sagen, für sie ist es wichtiger, dass ein Receiver 1 richtig, richtig gut kann und alles andere auf einem soliden Level. Und für mich ist es eher gut, dass er vieles gut kann. Das ist so mein Ansatz, wenn ich mir Receiver angucke. Dann kommen wir mal, würde ich jetzt sagen, zu unserer Top 5. Und wir haben jetzt wieder einen Receiver. Ich würde diesmal anfangen. Und zwar geht es um Drake London von USC. Und der erste Satz, der hier bei mir steht, ist, als hätten Arnie und The Rock ein Kind gemacht. Von der Körperlichkeit her. Er ist ein physisches Biest. Er hat sehr gute Ballskills. Er ist sehr elusive, muss man sagen. Sein Route Running ist auch stark. Das Einzige, was er nicht hat, ist Speed. Der Typ ist langsam wie ein Fiat. Das muss man leider so sagen. Er ist ein super Possession Receiver in der Red Zone. Wenn du dann den Ball in die Endzone schmeißt, im 1 gegen 1 gegen den Corner, würde ich immer mein Geld auf Drake London setzen. Und auch bei Third Downs, wenn du unbedingt einen Catch brauchst, dann ist er dein Mann. Der gewinnt einfach mit seinem Körper, auch gerade wenn du ihn hoch anwirfst. Und was man nicht unterschätzen darf, ist durch seine Körperlichkeit sein Value als Blocker im Laufspiel, der dann noch einen Corner zusätzlich rausnehmen kann und einfach dadurch, dass er diese, wie gesagt, diese Körperlichkeit mitbringt, auch eigentlich immer ziemlich sicher seinen Cornerback rausnehmen kann und da ein klares Mismatch generiert. Und ich finde, Drake London ist ein potenzieller Top 10, Top 15 Pick für mich.
Ja, also bei mir ist Drake London auf jeden Fall Receiver Nummer 1. Einfach wegen seiner Körperlichkeit. Wie gesagt, du hast den Speed schon angesprochen. Es war generell gerade so, als hättest du meine Notizen runtergelesen, muss ich ehrlich sagen. Nee, wir haben schon dieselben Takes zu ihm. Ja, also ich glaube, so eine Saison mit 10 Touchdowns gebe ich dem schon. Ist halt ein klarer Nummer 1 Ex-Receiver in der NFL. Also für mich auf jeden Fall. Und ich würde ihn auch in den Top 10 picken, muss ich sagen. So, Finn, du bist dran.
Wisst ihr, wo ich den hatte in meiner Liste?
Ja, war eine
aus dem Kopf nicht mehr.
Ja, richtig, der war nämlich gar nicht
da. Genau, deswegen, das war eine Frechheit von ihm.
Also, Drake London.
Aber James
Weil er zu langsam ist wahrscheinlich. Weil er zu langsam ist wahrscheinlich.
Unter anderem, weil er zu langsam ist. Naja, also, ich fand den.
Findest du der FIFA-Spieler, der dich bei Ultimate Team schlägt, einfach mit Leuten mit 97 Pace? Ja. Du findest, it's all about that pace.
Ich spiele kein FIFA, das ist der Unterschied.
Also
nicht mehr zumindest. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also ihr habt schon einige Punkte angesprochen. Großer physischer Receiver im College gewesen. Das wird sicherlich in der NFL aber einen Unterschied machen, weil die Gegenspieler, gegen die er spielt, auch physischer und athletischer sind, als es im College der Fall war. Also wenig explosiv, habt ihr alles auch schon angesprochen, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass er trotz seiner Physis ein bisschen zu wenig daraus gemacht hat. Das ist so irgendwie bei mir erschienen. Das mag jetzt sein, dass ich das so ein bisschen anders beurteilt habe, als das viele andere gemacht haben. Aber ich finde, er hätte noch mehr machen können anhand von seiner Physis und hat eben oftmals das... Oftmals hatte ich das Gefühl, dass er Probleme hatte, wenn er einen Gegenspieler direkt an sich kleben hatte. Sicherlich ist er sehr dominant da drin gewesen, wenn der Ball hochgekommen ist und er dann eben die Jump Balls gewonnen hat, weil er eben da Größenvorteile hat. Aber was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, dass er bei Inbreaking Routes halt immer quasi den Catch gemacht hat, so bei Slants und bei Inroads, weil er eben dann, wie gesagt, einfach seinen Körper davor stellt und dann haben die Defensive Backs keine Chance. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Sorge, dass wenn er in die NFL kommt und dann da andere Spieler auf ihn treffen, dass er eben dann sehr große Probleme eben dadurch bekommen kann, dass er eben gar kein Tempo hat.
Ja, aber der Typ ist...
Und da weiß
der
ich
typ,
eben nicht.
Der Typ ist...
Tom, ich habe das Gefühl, du willst
ja, dazu unbedingt. Was sagen. Der Typ ist immer noch so eine Maschine. Guck dir den Körper doch mal an, ey. Und was der für spektakuläre Catches hatte im College. Das ist ja unglaublich gewesen. Also die...
Ja, teilweise ja. Aber teilweise hat er auch mir Probleme bereitet beim Gucken.
Dir? Dir hat er Probleme bereitet? Wieso?
Ja. Ja, ich weiß nicht. Manchmal hat er mir nicht so gefallen, wie ich das von ihm erwartet hätte mit seiner Größe und seiner Physis.
Ja, aber
er ist halt einfach groß und aber nicht athletisch, nicht explosiv, nicht schnell.
Ja, aber
und das
wenn ein Corner oder ein wenn ein Secondary an ihm dran steht, ja, der macht trotzdem so viele Catches dagegen. Also wirklich, ich sehe das ganz ganz anders, Finn, ganz ganz anders. Ich finde, der macht aus seinem Körper genau das, was er daraus machen muss. Der ist gegen Man anders. Gut, der das ist gegen Zone gut.
Mich hat er nicht gecatcht.
Boah, ich finde den super, muss ich ehrlich sagen. Ich sag dir, der macht in seiner ersten Saison, okay, das Team ist natürlich sehr entscheidend, wenn er jetzt...
Jetzt kommt die
Bold Prediction. Der macht seine 10 Touchdowns in der ersten Saison.
Na, das glaube ich
Kommt nicht. Natürlich viel aufs Team an, ne? Aber kommt...
Das schreit ja irgendwie... Das schreit ja nach einer Wette, die wir hier nach der Aufnahme vielleicht nochmal schließen sollten.
Die können wir auch in der Aufnahme schließen.
Ja, das klären wir privat. Mal gucken, ob wir uns beim nächsten Receiver auch so streiten, der jetzt noch kommt. Weil bisher haben wir uns ja eigentlich bei jedem Receiver immer gestritten. Unser gemeinsamer bester Receiver, ich sage bewusst gemeinsam, ist wieder von der Ohio State University, was mich wieder sehr freut. Und das ist Garrett Wilson. Ich lasse euch wieder den Vortritt, weil es mein College ist.
Ich hätte dir jetzt sogar den Vortritt gelassen, weil du den auf 3 hattest und wahrscheinlich deswegen, weil es dein College ist.
Gut, dann fange ich an. Ich finde, er hat eine großartige Elusiveness, ist in der Kategorie der beste Spieler im Draft für mich. Er hat ein gutes Route Running und Ball Skills. Jetzt habe ich beides in einem Wort zusammengepackt. Ihm fehlt es an der Körperlichkeit und er ist halt ebenso langsam wie ein Fiat. Das muss man auch sagen. Er hat auch keinen Elite-Speed. Er hat aber sowohl gegen Man als auch gegen Zone gute Werte. Und auch er ist sehr vielseitig einsetzbar. Du kannst ihn im Slot packen, du kannst ihn als Outside, als Nummer 2 Receiver aufstellen. Und da sehe ich ihn auch in den ersten Jahren in der NFL als Nummer 2 Receiver, mit einem erfahrenen Receiver, der die Nummer 1 Rolle übernimmt. Ich habe viele Mocks gesehen, wo er zum Beispiel zu den Jets gemockt wurde an 10. Da hätte er ja Corey Davis vor sich, der dann diese Nummer 1 Receiver Rolle übernehmen kann. Und er kann da so ein bisschen das Gadget sein, das hin und her geschoben wird. Und irgendwann vielleicht in der Lage ist, die Nummer 1 Rolle zu übernehmen. Und ich muss halt grundsätzlich sagen, wenn es eine Sache gibt, die Ohio State produzieren kann, dann sind es gute Receiver in der
Jo.
NFL. Quarterbacks kann Ohio State nicht. Das ist eine Geschichte von viel Bullshit, die da mitschwingt. Aber Receiver kann Ohio State und Pass Rusher auch. Von daher würde ich sagen, man macht mit Garrett Wilson nichts falsch, den auch als seinen Top Receiver aufs Board zu packen.
Absolut. Also ich muss sagen, ist mein Nummer 2 Receiver. Er ist halt dieser Allrounder. Ich meine, alle haben irgendwas Gutes immer. Und Sachen, wo sie nicht so gut sind. Und er ist halt dieser Allrounder. Vielleicht, wie du gesagt hast, von der Physikalität her ein bisschen limitierter. Aber gutes Route Running. Im College hat er viel X-Receiver gespielt. Kann aber auch im Slot stehen. Hat gute Werte im Slot. Fängt viel an den Seitenlinien. Da ist er sehr, sehr stark. Zieht den, was mir mal aufgefallen ist, er zieht den Ball sehr gut an seinen Körper ran. Also wirklich, das macht er wie kein Zweiter, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, die Statistiken sprechen auch für sich. Ich habe 12 Touchdowns letztes Jahr bei 1058 Yards, 15,1 Yards per Catch. Das sind super Zahlen. Und deswegen nur hinter Drake London Finn mein Nummer 2 Receiver.
Da sind wir uns jetzt nicht so uneinig. Ich mag den auch.
Das ist ja eine Überraschung hier.
Das ist eine Überraschung. Ja, also du hast angesprochen, also ich weiß jetzt nicht, was du für eine Abneigung gegenüber Fiat hast, muss ich sagen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du Fiat als langsam bezeichnet hast.
Ich komme aus einer VW-Familie, das muss man hier, glaube ich, an der Stelle erwähnen.
Ja, das ist in Ordnung. Aber. Also ich fand jetzt nicht, dass Garrett Wilson so langsam war. Sicherlich ist er jetzt kein Receiver, der enorme Speed hat. Aber ihm ist es trotzdem eben gelungen, Separation zu kreieren, dadurch, dass er eben auch ein sehr gutes Route-Running hat. Und dadurch finde ich jetzt, dass der nicht vorhandene Top-Speed jetzt nicht so elementar in Gewichtung fällt. Ja, von daher glaube ich, dass er eben sicherlich auch ein guter Receiver in der NFL sein kann. Sowohl im Slot als auch Outside. Und wenn es Outside nicht funktioniert, dann wird er sicherlich ein guter Slot-Receiver, was
Ja.
eben auch seinen Wert hat. Ja.
Kann halt alles. Kann überall aufgestellt werden. Das ist das, was ihn auszeichnet, finde
Ja.
Was du jetzt halt machen musst, ist dann seine klare Rolle zu
Genau,
finden, dann in deinem
richtig.
Training Camp oder in deinem System, wo du reinpasst. Aber es wird, denke ich, genug Teams geben, die sich jetzt schon Gedanken gemacht haben dazu, die das vielleicht auch ähnlich sehen wie wir oder wahrscheinlich noch tiefer drin sind, auf jeden Fall als wir. Und die dann schon sagen, okay, das kann ganz klar unser Slot Receiver werden, wenn der zu uns fällt. Das kann ganz klar unser zweiter Receiver werden. Und ich glaube, dass der nicht lange an Bord sein wird und dass der sehr schnell gehen wird. Es würde mich wundern, wenn er zum Beispiel am Packers-Pick noch da wäre, an 22, um mal einen Richtwert
Ja,
zu nehmen. Also
das glaube ich auch nicht.
da wird er definitiv nicht dran vorbei.
Das ist halt die Frage, wie du ihn gewichtest, ne? Wenn du als Team sagst, dass das für dich ein reiner Slot Receiver ist, dann wirst du ihn halt nicht in der ersten Runde nehmen, ne? Das glaube
Ja, aber
ich.
ich glaube, es wird genug Teams nehmen geben, für die er mehr ist als ein reiner Slot
Schon, ja,
Receiver.
ich
Auch
glaube,
das
wir drei sehen das
hat er zu
ja.
viel
Wir drei
gezeigt.
sehen das ja auch so, dass er alles kann
Genau.
eigentlich.
Es kann halt sein, dass er, das hatten wir auch so gesagt, dass er irgendwann zu einem Slot-Receiver wird, aber ich glaube nicht, dass er wirklich als reiner Slot-Receiver betrachtet
Ich
wird
weiß gar
von den
nicht, hattet ihr
Teams.
irgendwas zu deinem Run after the Catch schon gesagt? Weil das hatte ich mir noch positiv notiert.
Ja, das ist was, was viele Ohio State Receiver mitbringen,
Erzähl
dass sie
ruhig.
halt immer Big Plays kreieren danach. Das ist ein Muster, was sich irgendwie durchzieht.
Ja.
Wir kommen zur Top 3 und man kann schon mal leicht spoilerlastig sagen, die Top 3 ist Tackle, Tackle, Tackle. Wir gehen das aber chronologisch durch und sagen jetzt natürlich noch nicht die 2 und die 1. Wir fangen an mit der Nummer 3 und das ist Charles Cross, Offensive Tackle von Mississippi State. Ich hab's heute, ich habe heute die Versprecher drin. Ich würde diesmal dann auch nochmal anfangen kurz. Für PFF ist der Tackle Nummer 1, für mich persönlich ist er tatsächlich nur Tackle Nummer 3. Was aber auch daran liegt, er hat in der SEC spielt er halt auch gegen Top-Pass-Rusher. Und sah deshalb vielleicht auch teilweise nicht. Da kann, muss ich mir selber jetzt vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias unterstellen, dass er dadurch vielleicht nicht so gut aussah. Aber für mich sind die anderen beiden, die noch kommen, ein Stück vor ihm noch. Es ist nicht viel, es ist immer nur so ein Schnuff. Aber der Schnuff ist halt da. Ich finde, er hat einen großartigen Frame. Er ist super explosiv. In allen anderen Kategorien ist er nicht überragend, aber sehr solide. Und das ist dann wirklich rundum Top Prospect. Er ist sowohl im Run als auch im Passblock gut. Aber der große Punkt, an dem er arbeiten muss, ist für meiner Meinung nach die Fußarbeit. Die wird in der NFL gegen die Top Pass Rusher enorm wichtig werden. Da hat er das, muss er das Training Camp dann nutzen, um daran zu arbeiten. Und ich habe ein großes Fragezeichen, was bei so einem Spielertyp, wozu ich gleich komme, eigentlich immer da ist. Wenn man sich so seine Werte anguckt, hatte er ein richtig starkes Jahr. Der Rest war grottig bis okay. Und deswegen muss man gucken, ob das jetzt ein One-Hit-Wonder war. Aber auf der anderen Seite ist die NFL halt wirklich, what have you done for me lately? Man hat es bei anderen Prospects schon gesehen. Das bekannteste in letzter Zeit ist wahrscheinlich Joe Burrow, der am College eigentlich eine komplette Niete war, bis er zu LSU gekommen ist. Und ich glaube, er braucht etwas Zeit. Und er braucht auch mehr Zeit, finde ich, als die anderen beiden, die noch kommen, um auf dieses Elite-Level zu kommen. Aber wenn man ihm die Zeit gibt, also klar, er muss spielen, aber ihm auch diese Geduld gibt, dass er das werden kann, können wir von Charles Cross im besten Fall von einem Top-10-Tackle in den nächsten 3 bis 4 Jahren sprechen. Wenn es scheiße läuft, würde ich ihn trotzdem noch in den Top 16 reinrollen. Also auf jeden Fall für mich ein Top-10 bis Top-12-Pick.
Ja, darin wird er auf jeden Fall gehen. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, er ist wahrscheinlich der beste Passblocker im ganzen Draft. Und was bei ihm halt auch krass ist, seine Größe ist halt super, ne? Sein Körper, sag ich mal, mit dem gewinnt er halt viel. Und er ist halt der klassische Left Tackle, den du auf jeden Fall problemlos starten lassen kannst. Und den ganzen Rest hast du schon angesprochen. Ich sehe das alles genau wie du. Also, es dauert, es wird vielleicht seine Zeit dauern, aber er wird ganz sicher einer, ich sag auch Top 10. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen bei ihm. Und bei mir wäre sogar die 2, muss ich sagen.
Ja, also hat letztes Jahr nur 16 Pressures zugelassen bei über 700 Pass-Blocking-Snaps. Das ist ja schon auch sehr bemerkenswert und sehr gut. Ist jetzt, glaube ich, wir haben jetzt die letzten Jahre viele Tackles gesehen, die so athletisch sehr, sehr herausragen. Ich finde, Charles Cross ist jetzt nicht so einer, der athletisch so ein Monster ist. Aber er macht alles grundsolide und ich glaube, damit hat er auch enormen Wert, weil mehr braucht man im Endeffekt auch nicht. Ist jetzt sicherlich noch nicht der beste Run-Blocker, aber das kann sicherlich noch kommen. Und er sollte zumindest ready sein, um Day One starten zu können und das als
Ist das
grundsolider Left Tackle.
safe? Ja, er ist soweit.
Ich denke, man sollte sagen, dass alle drei Tackle, die wir jetzt haben in der Top 3, für uns absolute Day
Ja,
One Starter
easy.
sind, die ihr Team auf jeden Fall verbessern. Nehme ich unsere Nummer 2 auch. Und da würde ich als erstes, ich gucke kurz mal in meine Notizen hier rein. Das müsste Tom gewesen sein, der Evan Neal deutlich unter mir und Finn hatte, weil Finn und ich hatten ihn beide auf der 1. Tom, was war da los? Wieso so tief?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel Tape geguckt und gerade bei den Tapes fand ich Cross und unser Platz 1 noch ein bisschen stärker, wobei man aber sagen muss, also Evan Neal ist ein Freak-Athlet, ehrlich. Also ist wieder dieser Körper, er kann auch die Leute rumschieben, der ist schon stark. Aber was mir immer so aufgefallen ist, Fußarbeit und die Balance, die er hat. Das ist der Negativpunkt, wo ich die anderen beiden stärker sehe. Und ich meine, für die Position, das ist mit das wichtigste Attribut, was du hast, nach deinem Körper. Und deswegen habe ich die anderen beiden ein bisschen stärker gesehen.
Finde ich total nachvollziehbarer Punkt. Ich habe die Fußarbeit mir auch als dickes Minus aufgeschrieben. Man muss aber sagen, dass er selbst in seinem Freshman-Jahr oder Junior-Jahr schon eine 72 im Score hatte in der SEC. Das ist halt schon verdammt gut und die anderen beiden Jahre über 80 liegt im Score. Und man darf das nicht unterschätzen. Die SEC ist wahrscheinlich das Beste, was im
Ja.
College Football da ist. Jedes Spiel hast du eigentlich Top-Pass-Rusher-Prospects vor dir, die genau wie du auf jeden Fall in die NFL gehen und teilweise Top 10 Picks werden. Er hat mehrmals im Jahr unter anderem gegen einen gewissen Trevon Walker gespielt und sah da sehr gut aus, fand ich. Er hat halt den perfekten Frame, also um Neal rumzukommen, das musst du erstmal schaffen. So, da ist es, glaube ich, einfacher, mal 10 Mal um den Elefanten rumzulaufen, als um einmal am Evan Neal vorbeizukommen. Und er ist sehr Explosivität. Sehr Explosivität. Er ist sehr explosiv. Er ist stark, wirklich sehr stark für den Tackle in seiner generellen Armstärke. Er ist halt wenig flexibel im Vergleich zu anderen O-Linern, auch unserem Platz 1 und die wir schon hatten. Also er ist halt wirklich ein reiner Tackle. Im
Findest
besten Fall
du?
auch ein Left Tackle. Er hat ja auch nichts anderes gespielt. Er hat Left oder Right Tackle gespielt in der Liga.
Und Guard.
Ja,
Der vor 3 Jahren.
aber nicht in der nennenswerten Zahl an Snaps, finde ich. Und als Unterstreichung kann ich da PFF tatsächlich mit reinholen, die ihm halt auch in Flexibilität, das war glaube ich eine 3 oder eine 4 von 10 nur gegeben haben. Also wirklich flexibel scheint er nicht zu sein. Aber er hat halt wirklich jedes Jahr performt und jedes Jahr auch eine Steigerung in seiner Performance ist erkennbar gewesen. Und ich denke mal, man könnte bei Bryce Young jetzt anrufen und fragen, wie froh der war gegen diese krasse Alabama, sag ich schon, gegen diese krasse Georgia-Defense. Dass er da Evan Neal hatte. Deswegen finde ich, Evan Neal ist ein Lock für mich in der Top 10. Und deswegen auch mein Nummer 1 Tackle noch vor, in dem Fall tatsächlich unserem Platz 1.
Ja, also ich finde, dass seine Füße, du hast die jetzt kritisiert, ich fand, dass er sehr quick auf seinen Füßen war, muss ich sagen. Er ist jetzt schon sehr weit, wie gesagt, und ich habe mir notiert, also die Guard Experience habe ich mir auch notiert tatsächlich, aber dass er eben Right Tackle, Left Tackle beide spielen kann, ist, finde ich, jetzt kein Zeichen für Unflexibilität, weil du erwartest ja nicht von Evan Neal, dass er irgendwann auf Guard drückt in der Liga. Er hat letztes Jahr zum Beispiel noch Right Tackle gespielt, als ein gewisser Alex Leatherwood noch bei Alabama war, der ja dann letztes Jahr gedraftet wurde, wo er dann eben auf Left Tackle rübergeschoben wurde. Und ja, das hat er eben sehr gut gemacht. Du hast eben schon das Duell mit Trevon Walker erwähnt, da wäre ich sonst auch drauf zu sprechen gekommen. Ja, hat lange Arme, hast du auch schon genannt. Also mehr habe ich jetzt gar nicht zu erwähnen zu Evan Neal, ist auch mein Nummer 1 Tackle.
Ich wollte gerade sagen, ich will eben nochmal sagen, warum das mein Nummer 3 Tackle ist, obwohl das bei euch Nummer 1 ist. Ich finde, mit Charles Cross, meine Nummer 2, ist der beste Pass-Blocker im diesjährigen Draft. Und unsere 1 ist gleich der beste Run-Blocker im diesjährigen Draft. Ich meine, Evan Neal ist ein super Spieler, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und er kann auch beides sehr gut. Aber deswegen sehe ich die anderen beiden ein bisschen höher.
Definitiv nachvollziehbar. Du kannst sehr gerne gleich nochmal weitermachen, weil wir kommen jetzt zu unserer Nummer 1 und unsere gemeinsame Nummer 1 ist Ikem Ekwonu, Offensive Tackle von NC State. Und der war bei mir und Finn tatsächlich auf der 2, also auch fast auf der 1 tatsächlich. Aber du, Tom, warst derjenige von uns, der ihn auf die 1 gepackt hat und mit diesem einen Punkt dafür gesorgt hat, dass er einen Punkt vor Evan Neal gelandet ist und damit unser gemeinsamer Nummer Platz 1 ist.
Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ich habe es gerade schon angesprochen, ist der beste Runblocker in diesem Draft. Da kann man vielleicht Trevor Penning noch mit reinnehmen. Ich meine, das hatten wir vorhin. Aber für mich ist Ekwonu noch auf einem ganz anderen Level. Was heißt anderes Level? Er ist ein Stück höher, sagen wir es so. Ist dasselbe Tier, aber ein Stück höher. Kein anderes Level, das war Blödsinn. Was für eine Power er hat. seine langen Arme, seinen Körper. Habe ich vorhin auch gesagt, er kann auch Guard spielen, deswegen er ist flexibel. Und wenn man sich das mal das Tape anguckt oder das Combine anguckt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber beim Combine, das war heftig. Er war wie von anderen Sternen, muss man ehrlich sagen. Und er ist stark, hat eine gute Explosivität, er hat ein großes Frame und Fußarbeit ist wieder so ein kleines Thema bei ihm, aber ich glaube, darüber kommt er gar nicht so. Er kommt über seine Power. Er schiebt die Leute weg und ganz ehrlich, Ekwonu ist für mich wahrscheinlich also ganz safe ein Top 5 Pick, könnte sogar in die Top 3 reinrutschen.
Ja, ich mach mal direkt weiter, würde ich sagen. Also er ist für mich allein da schon nicht, deswegen nicht Nummer 1, weil er eben kein Elite-Pass-Blocking-Tackle ist, sondern eben nur im Run-Blocking sehr gut ist. Im Pass-Blocking ist eben seine Protection noch ausbaufähig, aber das heißt nicht, dass er das nicht auch noch hinkriegen kann. Aber das lässt ihn bei mir schon an Nummer 2 in dem Fall fallen. Ich hab mir aufgeschrieben, dass er die Leute im Running Game teilweise durch die Gegend schmeißt. Das ist so ein bisschen wie so der Disco-Gänger, der die Leute dann durch die Gegend schubst. Das hat mich an Ike Mekwonu erinnert, der Disco-Schubser. Ich habe mir noch notiert, dass er 18 Big-Time-Blocks als im Run-Game hat und der zweitbeste Wert sind eben 11 und dadurch, dass er
Oh.
eben 7 mehr hat als der zweitbeste in diesem Wert, ja, das zeigt schon, welchen Wert er im Run-Blocking eben hat. Er hat eben eine abnormale Power, hast du eben auch schon genannt. Und Daniel Jeremiah, der ja sicherlich als einer der angesehensten Scouts im Draft-Prozess angesehen wird, der hat auch zu ihm geschrieben, dass er ihn im Worst Case eben als einen Pro Bowl Guard ansieht. Und da glaube ich jetzt zwar nicht, dass das irgendwie zutrifft, weil ich ihn schon noch als Tackle sehe, auch langfristig gesehen. Aber wenn du eben im Worst Case ein Pro Bowl Guard bist, dann glaube ich, gibt es definitiv schlechtere Dinge.
Da gibt es vor allem auch dann Big Time Money, das muss man auch sagen.
Richtig.
Und ich kann mich allem, ich baue jetzt eigentlich, wir würden uns nur wiederholen, wenn ich das alles nochmal sage, was bei mir steht, weil das habt ihr alles schon gesagt. Auch die Punkte, warum er nicht die Nummer 1 ist, bin ich voll bei Finn. Für mich ist eine Idee in mir gewachsen, die ich bei ESPN irgendwo gesehen habe, auch in einem Mock Draft, und das war, Detroit nimmt ihn an 2 und schiebt ihn auf Guard, und du hast mit einem Schlag in Detroit fast die beste O-Line in der NFL. Du hast zwei Elite-Tackle, du hast einen Elite-Center, dann kriegst du noch einen Elite-Guard damit rein, und dann hast du eigentlich noch den einen Guard-Spot, den du vielleicht noch mit einem soliden Guard besetzt, und du hast fast schon die beste Offensive Line in dieser Liga. Also das ist vielleicht so ein kleiner Hint auf nächste Woche, wenn ich auch vorhabe, meinen zweiten Mockdraft auf unserer Plattform zu veröffentlichen. Vielleicht passiert da was in der Richtung. Boah.
Da würden Finn und ich jetzt
An
nicht so
zwei
frieren,
einen
glaube
Guard
ich.
zu nehmen, an zwei einen Guard zu nehmen, weiß ich nicht. Also in dem Fall dann einen Guard.
Ja, aber es ist ein Guard, der auch wieder ein Generational Talent ist, ne? Und es geht im Draft für mich immer nur darum, das Bestmögliche aus diesem Pick rauszuholen. Und ich persönlich halte vom Positional Value nicht sagen gar nichts, weil es ist ja da. Aber ich finde, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, so einen krassen Spieler zu bekommen und so eine krasse Line, und selbst ein Bullshit-Quarterback wie Jared Goff wird hinter so einer Line seine Leistung verbessern, kann mir keiner was sagen.
Ja, klar.
Und wenn man dann guckt, ne, Penei Sewell wird seinen zweiten Schritt gehen in der Liga. Das wäre
Wäre eine
schon.
kranke Line.
Ich
Ja,
würde es
da können
gern
wir jetzt
sehen,
auch
sagen wir
wieder
es
drüber
so.
diskutieren, aber.
Ja, wir sind heute an Diskutierlaune. Das ist aber auch schön. Da sieht man mal, auch für die Zuschauer oder Zuhörer, wie kontrovers dieses Drafting eigentlich ist und wie sehr das davon abhängt, was man für eine persönliche Meinung hat.
Genau.
Deswegen jetzt vielleicht schon mal die Aufforderung: unbedingt eure Meinung wollen wir unbedingt hören in den Kommentaren. Aber immer schön freundlich, so also wie wir das hier auch gemacht haben. Auch wenn man sich nicht immer nachvollziehen kann, ne?
Was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, das hätten wir am Anfang vielleicht sagen können, dass wir das Ganze jetzt natürlich aus der Ferne betrachten. Also wir gucken jetzt auf die ganzen Prospects und bewerten die im Einzelnen, was die eben für Qualitäten haben und nicht, was für Teams und was für Fits eben möglicherweise gut sein könnten, weil das machen die einzelnen Teams eben
Genau.
für sich individuell und dann kann es auch durchaus mal vorkommen,
Genau.
dass ein
Und
Spieler, der im im Konsens in der Allgemeinheit eben nicht so hoch angesehen wird, dass einzelne Teams ihn sehr hoch ansehen, weil er eben für die Funktion, die das Team vorsieht, eben einen sehr spezifischen Wert eben erfüllen kann.
Genau, und jeder hat seine
Auf
eigenen
jeden Fall.
Präferenzen immer.
Eben, und wir können in die Draft Rooms leider auch nicht rein. Wir können die Big Boards nicht sehen. Da haben wir keinen Zugang drauf. Und diesen Gedanken, den Finder angesprochen hat, von welches Team präferiert was, das als kleiner Teaser schon mal, das wird natürlich dann in dem gemeinsamen Mock, den wir in 2 Wochen beginnen werden, eine Rolle spielen, eine nicht unverkannte Rolle. Aber was wir da genau mit euch vorhaben und wie das ablaufen wird, das erfahrt ihr dann zu seiner Zeit. Wir haben noch was ganz Spannendes für euch jetzt noch zum Schluss, als letzten Punkt in dieser Folge. Und zwar hat jeder von uns einen sogenannten Sleeper-Kandidaten mitgebracht. Für Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Sleeper-Kandidat ist, vielleicht nochmal kurz erklärt. Ein Sleeper ist ein Spieler, der jetzt nicht zu den Superstars oder Super-Prospects zählt, der vielleicht auch deutlich tiefer geht. Also alles ab der zweiten Runde kann man einen Sleeper-Kandidaten haben. Viele haben Sleeper-Kandidaten aber erst in der dritten, vierten Runde. Der aber über die nächsten Jahre hinweg sich herausstellen könnte als einer der besten Spieler aus der Klasse. Nicht muss, deswegen ist es ein Sleeper. Es kann sein, dass der aufwacht, sprichwörtlich gesprochen. Es kann auch sein, dass der weiter pennt. Finn, fang du doch mal mit deinem Sleeper an, bitte.
Jawohl. Mein Sleeper-Kandidat ist ein Wide Receiver namens Justin Ross von Clemson. Ja, was kann ich zu dem sagen? Vor 2 Jahren, glaube ich, hätte man von ihm als ein First-Round-Talent gesprochen. Deswegen ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt ein Sleeper-Kandidat ist, aber dadurch, dass er eben mittlerweile heutzutage als Drittrunden-Pick angesehen wird, glaube ich schon, dass man ihn als Sleeper sehen kann. Es gibt ein ganz großes Fragezeichen bei Justin Ross und das sind Injury Concerns. 2020 hat er komplett verpasst durch eben eine Wirbelsäulenverletzung, die nicht unerheblich ist. Da wurde er eben operiert und war deswegen komplett draußen. Letztes Jahr hat er sich eine Stressfraktur im Fuß zugezogen, musste deshalb operiert werden. Und dadurch ist eben oder steht hinter diesem Punkt ein dickes Fragezeichen. In seinem Freshman-Jahr 2018 und dann in seinem Sophomore-Jahr 2019 muss man aber sagen, dass er eben, wie ich eben schon eingangs erwähnt habe, als First-Round-Talent angesehen wurde und gezeigt hat, was er eben für Qualitäten hat. Er ist ein großer Spieler, 6'4, 1,93, wiegt über 90 Kilo, hat große, lange Arme, hat dadurch einen großen Radius und dadurch ist eben bemerkenswert, wie viele Jump-Balls er auch gewinnt. Ist obendrein noch ein sehr guter Route-Runner. Und ich glaube, dass er eben ein sehr hohes Potenzial in der NFL haben kann, wenn er gesund bleibt und wenn er beim richtigen Team landet. Was auf jeden Fall, glaube ich, bei ihm drin sein sollte, ist, dass er eben im Worst Case, sag ich mal, ein Big Slot Receiver sein kann. Dadurch, dass er eben so groß ist, ist er sicherlich dann ein Mismatch gegen kleinere Slot Corner zum Beispiel. Ja, man muss dazu dann auch sagen, dass er jetzt im letzten Jahr eben nicht mehr die Produktion hatte, wie es in den Jahren davor der Fall war. Da kann man aber vielleicht noch verteidigend erwähnen, dass seine Offense nicht mehr so gut funktioniert hat, wie es noch in den Jahren davor der Fall war. Da denke ich jetzt beispielsweise an Trevor Lawrence zum Beispiel, der ja beispielsweise ein Generational Quarterback Prospect war im letzten Jahr und dass er eben auch letztes Jahr dann aus einer nicht eben unerheblichen Verletzung gekommen ist. Und ich glaube, dass man eben das 21er-Jahr so ein bisschen separat betrachten muss und sich die 2 Jahre 2018, 2019 dann gegebenenfalls nochmal separat anbetrachten muss. Und wenn er eben das Potenzial erreichen kann, was er 2018 und 2019 angedeutet hat, dann macht man mit ihm in der dritten Runde sicherlich nichts falsch und anders ausgedrückt, das ist eben ein dicker Steal, würde ich sagen, in der zweiten, dritten, vierten Runde. Aber das ist eben die Frage, ob er injury-frei bleibt und ja, dabei belasse ich es.
Tom, ich würde jetzt tatsächlich einfach mal mit meinem Sleeper
Ja.
weitermachen. Aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass dein Sleeper eher ein
Auf
Day-3-Pick
jeden
wird
Fall.
und meiner auch noch ein Day-2-Pick ist. Deswegen würde ich die Konstanz hier gerne beibehalten und würde erstmal mich mal so ein bisschen vordrängeln. Mein Sleeper
ist Bryce Hall Running Back aus Iowa State. So finden auch die Running Backs tatsächlich noch in der Folge statt. Seine Stats letztes Jahr, er hat eine PFF-Grade bekommen von 86, was sehr gut ist. Er war ein 1000-Yard-Rusher. Er hat 5,8 Yards pro Carry gemacht, um das mal einzuordnen. Man sagt im Football, ab 3 Yards pro Carry bist du gut. Und er hat doppelt so viel im Durchschnitt gemacht. Das ist einfach auf der Tatsache geschuldet, dass wenn du ein Receiver bist, hast du ja meistens einen direkten Gegenspieler gegen dich, sobald du den Ball fängst, maximal zwei. Wenn du Running Back bist, dann wird ja die ganze Coverage aufgelöst von der Defense und du hast automatisch 11 Leute gegen dich, die dich tackeln wollen. Deswegen sagt man, 3 Yards ist gut, alles darüber ist grandios und doppelt so viel ist natürlich dann famos. Er hat 20 Touchdowns gemacht und er hat auch 310 Receiving Yards in der Saison aufgelegt. Er ist also auch als Receiving Back brauchbar, was in der NFL immer wichtiger wird heutzutage. Wenn man sich da mal seine Einzelnoten anguckt, muss man sagen, sein schlechtestes Spiel war gegen Oklahoma State letztes Jahr mit einer 62-8. Wir sind darauf nicht eingegangen in unseren Top 10, aber wenn man sich da mal die Noten anguckt, hatten die teilweise Spiele mit einer 30 oder 40 als ihre schlechtesten Spiele. Und hier ist seine schlechteste Note eine 62. Und seine beste war eine 87 gegen TCU. Was jetzt generell in meinen Augen für ihn spricht. Er ist ein guter Receiving Back, er hat eine gute Balance in seinen Füßen. Und er hat diese Stats aufgelegt hinter einer beschissenen Lauf-Defense-Line, wenn man sich die Tackles anguckt in Iowa State. Er ist Top 10 bei Missed Tackles und Top 10 bei Carries mit über 15 Yards, hat also auch eine gewisse Explosivität. Und in 251 Attempts hat er letztes Jahr nur zweimal gefumbled. Er ist also auch sicher mit dem Ball und garantiert dir, dass du eigentlich keine Ballverluste mit ihm hast. Gegen ihn spricht, er ist noch nicht gut in seinen Cuts, die in der NFL eigentlich immer, also Cuts für die Anfänger unter euch sind Richtungsänderungen. Ist er noch nicht gut, da muss er noch dran arbeiten. Und er ist kein, ich nenne es jetzt mal A-Gap-Rusher, also das ist keiner, den du durchs A-Gap bei einem Yard schickst und der sich dann mit dem Nose-Tackle da kloppt um diesen einen Yard. Weil auch einfach er an seinem Pad-Level noch arbeiten muss, das ist auch noch ein ganz großer Kritikpunkt. Wenn er das aber schafft, kann er auch diese Rolle vielleicht irgendwann übernehmen. Wo wir jetzt bei Rolle sind, ich finde in meinen Augen ist er ein klassischer Three-Down-Back, der dein absolutes Workhorse im Laufspiel sein kann und auch dementsprechend Running Back 1 Potenzial mitbringt. Er wird aber definitiv in der zweiten Runde verfügbar sein, wenn man sich die aktuellen Mock-Drafts so anguckt. Und ich finde aber, dass er vom Talent verglichen mit den Running Backs, die letzten Jahre in den ersten Runden gezogen wurden, mit vielen von denen um nichts nachsteht oder um nichts nachstehen kann. Und deswegen finde ich einen Sleeper für ein Team, was noch ein Improvement im Laufspiel braucht, definitiv Bryce Hall, den bitte nehmen. Und jetzt sind wir alle sehr gespannt, weil, ich habe es ja schon angedeutet, Tom hat einen Kandidaten aus einer ganz späten Runde für uns. Tom, wen hast du mitgebracht?
Ja, ich wollte gerade sagen, eure beiden Sleeper, in Anführungszeichen, sind ja trotzdem ziemlich bekannt. Und wir haben ja heute schon viel über Tackle geredet. Da habe ich gedacht, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe einen Right Tackle von Louisiana. Sein Name ist Max Mitchell. Ich denke mal, dass viele noch gar nichts von dem gehört haben. Was aber wirklich auch wohl daran liegen wird, dass er in allem nur solide ist. Er ist nichts wirklich richtig krass, außer vielleicht in seinen Händen. Er arbeitet sehr gut in der vor der Pocket und hält sie groß, hat gute Füße, aber das war es auch eigentlich schon. Der größte Kritikpunkt an ihm ist sein Körper. Und wir wissen alle, an der Position als Tackle, du brauchst diesen Körper. Und deswegen, ich glaube, wenn dieser Mensch zulegen kann, wenn er seinen Körper vergrößern kann, wenn er ein bisschen bulliger wird, wenn er vielleicht noch, ich sag mal, ein paar Kilo Muskelmasse drauflegt, dann kann das ein richtig, richtig guter Spieler werden. Also ist ein guter Passblocker. Er hat eine Passblocking-Grade von 95. Und das als, ich sag mal, wo der jetzt projected ist, ich sag mal, vierte Runde. Wenn er Glück hat, sogar dritte, späte dritte. Aber ich denke mal, dass er in die vierte Runde fallen wird. Also wirklich ein Day-3-Kandidat ist. Und so einen dazu bekommen, das ist schon sehr, sehr stark. Sein Run-Block ist auch okay. Er hat eine 82,5 bei PFF. Ist auch noch solide, sage ich mal. Aber wie gesagt, dieser große Punkt, den ich habe, ist wirklich, wenn er seinen Körper vergrößern kann, dann wacht er irgendwann auf und dann ist er da. Dann kann das ein Starter, oder das, also ein Starter kann er sowieso sein, aber wird schwer. Aber er kann Tackle spielen, er kann Guard spielen, er hat Left Tackle gespielt, Left Guard, Right Tackle, alles schon gespielt, wird viel rumgetauscht, was sowieso viel Value bringt, weil jeder braucht Allrounder, die überall spielen können. Und ich glaube, Max Mitchell ist ein Tackle, von dem wir vielleicht in ein paar Jahren noch wirklich was hören könnten.
Welche Rundengrade hast du auf ihn? Also wo denkst du für unsere Zuhörer nochmal als Einordnung im Draft, wird der gehen an Tag 3?
Oh, ja, viele haben den in Runde 4. Ich würde den sogar vielleicht schon in Runde 3 nehmen.
Also vielleicht sogar noch ein potenzieller Tag 2 genau, Pick in dem Fall dann. Ah, interessant. Mal gucken, ob andere Teams vielleicht diesen Podcast aufmerksam hören und deshalb dann jetzt auf den kommen. Haben wir bestimmt ja einige Fans. Gut, dann haben wir für heute unser Programm für euch fertig. Nächste Woche kümmern wir uns dann im selben Schema um die defensive Seite des Balles für den Draft. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, dann verpasst ihr nichts. Dann kriegt ihr auch unsere Mock-Drafts mit. Wir haben einiges auf anderen Plattformen geplant. Wie gesagt, wenn ihr uns da auf Insta folgt, dann erfahrt ihr alles sofort, wenn wir das dann veröffentlichen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Es war für mich, fand ich, eine sehr interessante Folge mit sehr viel hitzigen Diskussionen, aber davon soll dieser Podcast ja auch leben. Wie gesagt, schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs?
Nur bedanken fürs Zuhören und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschü.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.